Wir haben heute das Thema Segen im Gottesdienst und gleichzeitig feiern wir ja heute das Trinitatisfest, denn es ist der Sonntag nach Pfingsten und da feiern wir dieses Fest, was einen ganz starken Nachhall im Kirchenjahr hat. Denn es gibt wenige Sonntage nach Weihnachten, wenige Sonntage nach Epiphanias, aber ganz viele Sonntage nach Trinitatis. Da ist also ganz viel drin eingeschlossen und eben auch unser Thema, dass Gott uns gerne segnen möchte. Das fließt jetzt zusammen, der Segen und die Erfahrung, dass Gott der dreieine Gott ist, der Vater, der Sohn, Jesus Christus und der Heilige Geist. Was ist das Wesentliche an der Dreieinigkeit? Ist das Wesentliche an der Dreieinigkeit, dass wir sozusagen geistig-theologische Klimmzüge machen, um dieses Geheimnis zu verstehen? Ich glaube nicht. Obwohl man das darf, wenn man das gerne möchte, darf man das. Aber das Wesen dieser Dreieinigkeit, glaube ich, ist, dass wir Gott auf dreifache Art und Weise erfahren. Es geht um die Erfahrung Gottes. Wir erfahren Gott als Vater, als Schöpfer des Himmels und der Erde und in allem, was damit zusammenhängt. Wir erfahren ihn als Sohn, der uns erlöst hat, uns Zukunft schenkt und wir erfahren ihn als Heiligen Geist, als diese Kraft, die uns erneuert und uns auch Erfahrungen des Geistes schenkt. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn wir jetzt das im Kopf haben, dass dieses Trinitatisfest heute gefeiert wird, dann kann man natürlich auf den Gedanken kommen, was hat die Menschen, die die Perikopenordnung, also die Zuordnung der Texte, sich ausgedacht haben, bewogen, diesen Text, den aaronitischen Segen, zum Trinitatistext zu wählen. Ich stelle die Frage jetzt in die Gemeinde und Sie bekommen jetzt 2-3 Sekunden Zeit, die Frage für sich persönlich zu beantworten. Was hat das mit Trinitatis zu tun? Trinitatis ist ja schon ein sehr geheimnisvolles Thema und das ist auch ein bisschen geheimnisvoll, aber vielleicht sind Sie darauf gekommen. Dieser Segen ist dreigliedrig. Dreimal wird von dem Herrn gesprochen, also in dreifacher Weise wird das, was Gott ist, uns in diesem Segen zugesprochen. Und ich mache mal den Versuch, diesen Segen jetzt trinitatisch zu deuten. Das heißt, in diesen drei Anläufen, in den Segensformulierungen, Gott den Vater zu sehen, Gott den Sohn und Gott, den Heiligen Geist. Ein trinitarischer Segen. Also es heißt, der Herr segne dich und behüte dich. Gott, der Vater, der Schöpfer, ist der Gott, der segnet und uns übrigens gerne segnet und uns behütet. Wenn man die Bibel auf das Thema Segen untersucht, wird man feststellen, der Segen ist geradezu verortet in dem, was wir den ersten Glaubensartikel nennen, also die Lehre vom Vater, vom Schöpfer. Der Segen ist ganz weltlich. Was ist Segen? Segen ist zum Beispiel, dass es jetzt die Tage geregnet hat. Das war auch für mich eine Wohltat, das zu wissen, endlich wieder dieses flüssige Nass auf unseren ausgetrockneten Boden. Das ist Segen. Segen sind Kinder. Kinder sind ein Segen, der Kindersegen. Meistens wird es auch so erfahren. Ein Segen ist nette Nachbarn. Wir sind zum Beispiel, Dorothea und ich, gesegnet, dass wir immer, egal wo wir gewohnt haben, sehr, sehr nette Nachbarn haben. Das ist auch ein Segen, etwas ganz Weltliches. Segen ist, wenn das Essen schmeckt. Wie hat Ihnen das Frühstück geschmeckt? Wenn es Ihnen gut geschmeckt hat, ist es ein Segen, also eine Erfahrung Gottes. Segen ist, wenn man sich über Blumen, da da sehen wir ja welche, freuen kann. Wenn sie das können, dann sind sie schon gesegnet. Segen ist, wenn man ein Bild betrachten kann und 20 Minuten einfach nur davor sitzen kann und sein Herz erfreuen kann an so einem Kunstwerk. Können Sie das? Wenn Sie es können, ist das ein Segen. Es hat etwas mit der Schöpfung zu tun. Es ist etwas Schönes. Segen ist, wenn Musik unsere Seele beflügelt. Alles das ist so stark mit Gott verbunden, dass es schon Erfahrung Gottes ist, Segenserfahrung. Das ist die Dimension des ersten Glaubensartikels, dass wir sagen, Gott der Vater. Und das ist eine Dimension des Glaubens, die wir haben dürfen. Es gibt manchmal Christen, die das, was sie in der Schöpfung erfahren, gar nicht so sehr mit Gott selber in Verbindung bringen, sondern eher sagen, ja, das ist ja weltlich. Das ist eigentlich wirklich schade, weil ihnen eine starke Dimension Gottes damit verloren geht. Und manchmal, ich habe das immer wieder als Erfahrung, auch in Gesprächen, es ist so, dass sie sogar ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie so etwas Weltliches genießen. Aber das, was welthaft ist, was Schöpfung ist, ist von Gott gegeben. Es ist die Art und Weise, wie wir Gott erfahren können. Und ich wünsche uns allen das ganz sehr, dass wir das direkt mit Gott in Verbindung bringen. Und falls jetzt jemand von euch merkt, oh, ich habe da vielleicht ein kleines Defizit, für den habe ich eine kleine Übung. Und zwar, heute scheint die Sonne, ich hoffe, dass das jetzt auch noch weiter so fortsetzt, aber irgendwann scheint garantiert dann wieder die Sonne. Macht einfach ein Sonnenbad. Legt euch in die Sonne, vorher natürlich einschmieren und nehmt es so wahr als direkte Güte Gottes. Wie oft ist in der Bibel die Sonne in Verbindung gebracht mit Gott? Und das ist etwas ganz Wesentliches für den Glauben, dass wir das hineinnehmen und verbinden können mit Gott und nicht, dass es irgendwie am Rand ist oder vielleicht sogar mit einem Makel behaftet. Nein, es ist die Art und Weise, wie wir Gott erleben dürfen. Und wenn wir Segen zusprechen, ist das alles dieses weltliche, geschöpfliche, ich habe ja nur ein paar Beispiele genannt, alles mit eingeschlossen. Das dürfen wir von Gott so erwarten. Jedes Mal, wenn der aaronitische Segen gesprochen wird, dann ist dieser Segen mit drin. Auch, dass uns Gott behütet. Wenn ich euch jetzt anschaue, alle haben noch beide Hände. Alle haben noch beide Füße. Ich gucke jetzt mal alle an. Alle haben noch beide Augen. Das Leben ist so gefährlich. Alle haben noch einen Kopf auf dem Hals. Kann alles durch Unfall abhanden kommen. Gott hat uns behütet. Ich denke oft, wie oft hat mich Gott behütet, ohne dass ich das gemerkt habe. Alles das wird ausgesprochen, dem setzen wir uns aus in diesem Segen Gottes. Also die Lehre vom Vater ist die Lehre von der Schöpfung, ist das, was durch die Schöpfung gegeben ist und darin erfahren und erleben wir Gott. Noch einmal bei der Dreieinigkeitslehre geht es darum, wie wir Gott erfahren. Also es heißt, Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Aber dann heißt es auch, der Herr, das ist der zweite Artikel von Jesus Christus. Wir denken das jetzt mal zusammen. Der Herr lasse sein Angesicht scheinen über dir und sei dir gnädig. Dass Gott sein Angesicht scheinen lässt, dass er freudig guckt, wenn er auf uns herabschaut. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Das ist, wenn man sich dem Wort der Schrift aussetzt, eigentlich gar nichts Selbstverständliches. Denn je mehr wir die Schrift wahrnehmen, das, was uns Gott sagt durch die Schrift, wird uns ja auch klar, dass wir Menschen sind, die immer wieder in ganz fataler Weise schuldig werden. Wir sind Sünder, wir haben etwas unbeschreiblich Dunkles an uns, was wir nicht einfach abschütteln können. Eigentlich dürfte uns Gott so gar nicht freudig anschauen. Oder er müsste, wie es manchmal auch steht in der Bibel, sein Angesicht von uns abwenden. Das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Aber genau das geschieht hier nicht, sondern Gott wendet sein Angesicht uns freundlich zu. Er schenkt uns Gnade und genau das ist das, was durch Jesus Christus und mit Jesus Christus geschehen ist. Ich finde, es ist das größte Drama eigentlich der Weltgeschichte, aber auch die größte Liebe, dass Gott diesen Schatten weggenommen hat und uns durch Jesus Christus gnädig ansieht. Und wir dürfen wissen, es ist überhaupt nichts Trübes mehr in der Sicht Gottes, dadurch, dass Christus alles für uns getan hat. Es ist auch da wieder ganz wichtig, dass wir zu dieser Dimension des Glaubens wirklich einen innigen Zugang haben und von Herzen sagen können, ja, das nehme ich an. Und wer das nicht so von sich sagen kann oder das so spürt, der darf wissen, diese Wahrheit ist nur ein Gebet entfernt. Wir dürfen uns so Gott nähern, dass diese Wahrheit ganz für uns gilt. Also Christus hat das bewirkt, dass Gott gnädig ist und sein Angesicht über uns leuchtet. Gott, der Vater und hier der Sohn. Und als drittes Gott, der Heilige Geist. Und diesen dreigliedrigen Segen dürfen wir jetzt auch mit dem Heiligen Geist in Verbindung bringen. Auch wir, dass das Angesicht über uns erhoben wird und uns Frieden geschenkt wird. Es gibt im Neuen Testament die Unterschiedenheit, dass manche Menschen den Heiligen Geist haben und manche Menschen ihn eben nicht haben. Ich finde, das ist eine wichtige Frage, die man auch stellen muss oder die sich jeder stellen kann. Habe ich den Heiligen Geist eigentlich oder habe ich ihn nicht? Und ein Mensch hat den Heiligen Geist, wenn er diesen Frieden von Gott in seinem Herzen trägt. Da, wo wir wissen, dass wir mit Gott versöhnt sind, da ist dieser Frieden da und den gibt es gar nicht ohne den Heiligen Geist. Man hat auch gesagt, das ist Heilsgewissheit, dieses unerschütterliche Wissen, ich bin so mit Gott verbunden, dass das niemals kaputt gehen kann. Das ist Heilsgewissheit. Und dieser Friede, den gibt der Heilige Geist unser Herzen. Paulus sagt so, dass wir sagen, aber lieber Vater, dass wir merken, wir haben eine persönliche Beziehung zu diesem Gott. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist auch selber ein Segen und da, wo er erfahren wird, ist er ein Segen. Und genauso wie es wichtig ist für uns als Christen, dass wir uns der Dimension des Schöpfers öffnen und des Sohnes des Erlösers, so dürfen wir uns auch dieser Dimension des Heiligen Geistes öffnen. Manchmal nehme ich das wahr, dass Christen, Sie müssen das einmal prüfen, tatsächlich Berührungsängste haben können in Bezug auf den Heiligen Geist. Warum? Weil der Heilige Geist manchmal tatsächlich so ist, wie das auf diesem Quilt hier vorne dargestellt wird. Irgendwie brausend, so steht es ja auch in der Pfingstgeschichte, und umherwirbelnd, er kann auch einiges bei uns durcheinander wirbeln und uns Erfahrungen schenken, wo wir vielleicht die Kontrolle nicht so ganz in der Hand haben. Manche fürchten sich davor. Aber das alles ist eingeschlossen. Der Heilige Geist gibt uns auch Gaben, er gibt uns Rückenwind. Wir dürfen uns dafür öffnen und weil es um Gott geht, um sein Wirken, müssen wir nicht immer die Kontrolle haben. Das ist etwas sehr Wesentliches im Glauben. Da, wo wir uns Gott öffnen, müssen wir die Kontrolle nicht voll haben. Und deswegen ist der Geist ein Segen und es ist auch wichtig, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns bei uns im Leben kräftig weht und dass wir das Vertrauen haben, dass Gott nur etwas Gutes uns in allem schenkt. Also Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist, nicht als Denkaufgabe, als mathematische Gleichung, die man irgendwie lösen könnte, sondern als Erfahrungsdimensionen, denen wir uns öffnen können. Und das ist immer etwas Schönes, wenn alles drei ausgewogen beieinander ist. Und was bei diesem Text, finde ich, auch wichtig ist, es ist etwas Praktisches. Es heißt, so sollt ihr es machen. Und deswegen habe ich am Schluss noch mal einige praktische Überlegungen. Es heißt bei diesem Segen, das ist der priesterliche Segen ist, dass die Söhne Aarons, also das Priestergeschlecht in Israel, den sprechen soll. Ich habe das immer wieder erlebt, dass das bei uns nachwirkt und dass manche Christen glauben, ja, der aaronitische Segen, den darf auch nur der Pastor sprechen. Die anderen nicht. Die müssen sich einen anderen Segen, weil das ist ja der priesterliche Segen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist. Ich kenne das immer wieder und oft ist es mir begegnet. Aber der Petrus sagt im Neuen Testament, im ersten Petrusbrief, alle, die mit Christus verbunden sind, sind Priester. Ich glaube, dass es für uns als Gemeinde wichtig ist, dass jeder Einzelne das für sich so annimmt. Was ist ein Priester? Ein Priester ist ein Mensch, der einen besonderen Draht zu Gott hat und das, was aus dieser Beziehung erwächst, an andere weitergeben kann. Das ist ein Priester. Und jeder Christ ist ein Priester. Ich glaube, wir müssen auch erstmal innerlich ein Ja dazu finden und hoffentlich hindert uns nicht eine falsche Bescheidenheit, das abzuwehren. Wir sind Priester und wir sollen ein Segen sein und auch segnen, auch mit diesem Segen. Denn das Nächste ist, heißt da ja, da steht es ja, dass dieser Segen Israel gegeben ist. In der Bibel, in der ganzen Bibel ist es immer so, ohne Ausnahme, Israel ist immer Israel. Israel ist nie die Gemeinde, dafür schwimmt auch nichts. Israel ist Israel, Gemeinde ist Gemeinde. Israel ist, das ist die Vision, ein Teil der Gemeinde, ja, aber die Unterschiedenheit wird nicht aufgehoben. Das heißt, wenn wir segnen, segnen wir auch immer Israel. Das ist etwas Schönes, weil es ja heißt in der Bibel, der, der Israel segnet, der ist selber ein Gesegneter. Mit dem Segen ist es ja nicht so wie mit einem Glas Wasser, was wir ausschütten, dann ist es weg. Es ist immer so beim Segen, dass etwas zurückfließt. Und wenn wir diesen aaronitischen Segen sprechen, segnen wir Israel, aber dieser Segen fließt auch immer auf uns zurück. Wo kann dieser Segen vorkommen? Ich nenne drei Beispiele. Man könnte natürlich mehr nennen. Ich denke, es ist eine ganz großartige Geschichte, wenn wir Kinder segnen. Meine Frau und ich haben das immer gemacht, dass wir die Kinder, wenn wir sie zu Bett gebracht haben, auch gesegnet haben. Wir hatten so eine kleine Liturgie, aber wir haben sie immer auch gesegnet. Und jetzt bitte nicht rationalisieren, denken, ja, das können die ja noch gar nicht verstehen, ist egal. Erst kommt das Hören, das Lernen und dann kommt irgendwann das Verstehen. Aber die Wirkung des Segens ist sowieso da und man bewirkt etwas ganz Großartiges, wenn man Kinder segnet. Das Zweite, wenn wir in einer Beziehung leben, wir können unseren Partner segnen. Vielleicht morgens. Ruhig auch mit dem aaronitischen Segen, dass man diesen Segen sich morgens zuspricht, sozusagen von Angesicht zu Angesicht, weil das Angesicht ja auch in diesem Segen eine große Rolle spielt. Und weil ich weiß, vielleicht ist das gar nicht so, aber vielleicht ja doch, dass manchmal die Männer einen etwas schwereren Zugang zu so einer Praxis haben, sage ich jetzt einfach nochmal an die Männer. Bitte nehmt euch diese Erfahrung, diese schöne Erfahrung nicht und lasst euch darauf ein. Man muss es immer ein bisschen einüben, aber es ist etwas Schönes, wenn man dieses Priesterliche auch in der Ehe einfach umsetzt und einübt. Und dann, glaube ich, ist es auch gut, wenn wir in der Gemeinde, auch als Gemeindeglieder, diesen Segen zur Normalität werden lassen. Ich finde es schön, wenn es normal ist, dass wir uns als Christen gegenseitig segnen. Wenn einer einen schweren Weg hat, wenn etwas ist, wo einem die Knie vielleicht weich werden, wir sind Gesegnete von Gott her und wir dürfen Segen weitergeben und wir dürfen das auch mit diesem schönen Segen, den uns Gott geschenkt hat. Deswegen ist es auch gut, wenn man ihn auswendig kann und wenn wir uns diesen Segen zusprechen. Beim Segen gibt es ja nie eine mengenmäßige Begrenzung. Bei der Taufe ist es so, Taufe ist nur einmal. Und bei Segen ist es inflationär. Wir dürfen ganz viele gute Worte sagen. Und das wünsche ich uns, dass wir Gesegnete sind und bleiben und dass wir die ganze Fülle Gottes erfahren. Und die ist eingeschlossen in diesen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.